Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social First Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und im ersten Teil sprechen wir heute mit euch über unsere Traummarke, für die wir immer mal arbeiten wollten. Und im zweiten Teil haben wir Nina von BSH Hausgeräte zu Gast. Da fallen unter anderem Marken wie Bosch, Siemens und Neff drunter. Und sie hat Social Influence und Live-Kommunikation quasi unter einem Hut. Und wir sprechen mit ihr darüber, wie sie das strukturell gemacht hat, warum sie das für sinnvoll hält und auch noch ganz spannend, was sie mit Siemens dieses Jahr auf der OMR gemacht hat. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Podcast. Hallo Pascal, ich möchte heute den ersten Teil mal für einen Appell nutzen an alle HörerInnen. Und zwar, ich möchte unbedingt für eine Hundemarke arbeiten, für eine Tiermarke, für eine Hundefuttermarke, für eine Hundeaccessoiremarke, für einen Store, der Hunde, Tiere, Dinge verkauft, Katze auch okay. Ich bin so motiviert, ich habe so viel Wissen, ich bin da so gut drin, ich habe so viele geile Ideen und ja, bitte meldet euch.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich kann dazu einfach nur sagen, dass Paulina wirklich von Herzen die größte Tierliebhaberin im Mittel- und Westeuropa ist.
Ja, und ich habe auch noch Ahnung, weißt du? Ich finde nicht einfach nur Tiere süß, also ich habe richtig krasse Ahnung.
Stopp, genau, damit wir es einmal kontextualisieren, was Ahnung heißt. Also beispielsweise meine Eltern haben wirklich den unerzogensten Hund, den ich jemals kennengelernt habe. Ja, ein Picard, ein Hütehund. Ihre Ausrede ist, den kann man nicht erziehen, das ist ein Charakter, der ist eigensinnig, der hat einen Willen. Paulina kommt dahin, also wirklich seit 20 Jahren haben wir da so Tiere, und sie kommt dahin, auf einmal kann der Pfötchen geben, dreht sich um die eigene Achse, läuft bei Paulina wirklich 1 Zentimeter neben dem Bein, das ist wirklich, ist wie ausgetauscht, als hättest du einen anderen Hund dahingesetzt. So, und das bringst du diesem Tier halt gefühlt in 2 Stunden bei, mit einem Fokus und einer Dedication, ja, das ist Wahnsinn. Man muss sagen,
mein Vater hatte mal einen Hund, ich bin aufgewachsen mit Hunden, also mein Vater hat immer Hunde. Und dann sind unsere Familienhunde gestorben und dann mein Vater mit seiner Frau wollten die neuen Hund sich besorgen und sind zu so einer Organisation und die haben sich dann irgendwie am so Bullies in Not und die haben sich auf dem Parkplatz getroffen und meinten dann zu meinem Vater, wenn du den Hund nicht nimmst, dann kommt er ins Tierheim oder wird eingeschläfert. Und dann meinte mein Vater so, okay, dann nehme ich den, Kofferraum aufgemacht, kommt der Hund da draus, beißt erstmal mein Vater. So. Und dann war er so, ja, okay, ich nehme den jetzt trotzdem, weil sonst kommt der ja weg. Und Theo hieß der damals und Theo hat mich auch gebissen. Und da war ich noch ganz jung und ich habe das meiner Mutter auch nicht erzählt und das war Familiendrama, weil ich musste es ihr dann doch irgendwann dann natürlich und gestehen unter Tränen und gesagt, ja, Theo hat mich gebissen, aber sag's nicht Papa, sonst kommt Theo weg. So, und meine Mutter natürlich irgendwie abends, als ich im Bett war, sofort meinen Vater angerufen, so, Digga, wo ist so für eine Bestie ins Haus, die unser Kind beißt? Anyways, long story short, Theo durfte bleiben und ich wollte immer verstehen, warum er mich gebissen hat und am Ende waren ich und Theo ein Herz und eine Seele, ne? Wir mussten immer rausgehen für die Begrüßung, weil er sich sonst vor Freude eingepinkelt hat. Und ich glaube, daher kommt das irgendwie, dass ich gerade für Hunde so eine sehr gute Intuition habe. Aber auch Katzen und Pferde eigentlich, muss man auch sagen. Mag ich auch irgendwie alles lieber als Menschen. Ich bin auch bei Sea Shepherds. Also Leute, ihr hört es, ja? Wenn ihr irgendjemanden kennt, der eine Hundemarke betreut oder für eine arbeitet oder Tiermarke, ich würde auch voll gerne für eine NGO arbeiten oder so für Tiere. Ich würde das auch for free machen. Ich würde die auch for free beraten. Also die NGO jetzt, ne? Pascal. Eben sah das noch nie Business aus, jetzt verkaufe ich mich hier for free.
Ne? Sagen, bis gerade war ich noch on board und jetzt müssen wir ganz schnell kappen, bevor das in die falsche Richtung geht. Also für diese Leidenschaft werden wir natürlich ein besonders hohes Honorar nehmen, weil das ist einzigartig, was diese Frau da abliefern wird an Arbeit.
Anyways, okay. Ich glaube, wir reden uns in Rage, wir gehen jetzt in den zweiten Teil.
Bis dann, ciao. Nina verantwortet als Head of Experiential Marketing Central Europe bei BSH Hausgeräte die Live-Communication, Social Media und Influencer für Bosch, Siemens und Neff. Also die Markenwelten von Europas größtem Hausgerätehersteller mit 15,3 Milliarden Euro Umsatz weltweit. Alle reden gerade über Social Influence und Live als die großen Hebel im Markenaufbau, aber in den meisten Unternehmen laufen die drei komplett aneinander vorbei. Genau das löst Nina gerade auf und wir reden heute darüber, wie sie das macht. Herzlich willkommen bei Social Vita, Nina.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Hi.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Fresh von der OMR, kann man ja quasi sagen.
Ja, fresh nicht, aber von der OMR.
Genau, wir hatten schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Es liegt jetzt 2 Tage, glaube ich, zwischen OMR Closing und dem Podcast. Und wir wollten auch über OMR sprechen, weil ihr habt mit Siemens Hausgeräte zum 2. Mal hintereinander auf der OMR etwas auf die Beine gestellt. Und ich finde es ganz spannend, weil es ist ja eine Messe, die eigentlich Software, D2C und der Creator Economy dient. Und was macht ihr da? Warum gehört ihr da hin?
Ja, also einmal vorab, du hast es ja im Intro schon gesagt, wir haben viele schöne Marken. Wir waren da mit der Marke Siemens, die natürlich stark assoziiert wird mit Technologie und Digitalisierung. Also das passt so schon. Und da die meisten Hausgeräte, weil sie ja gut halten, schon ein bisschen Eltern in der eigenen Küche sind, ist es jetzt auch soweit, dass zum Beispiel unser Backofen auch KI hat. Genau, also es gibt keinen Grund mehr, warum man nicht kochen kann. Man kann sein Essen reinschieben und wir haben eine Gerichtserkennung, richtig verstanden, nicht Gesicht, sondern Gerichtserkennung. Das heißt, auch da sozusagen sind wir in dem Loop der Themen drin. Und es ist einfach so, Marken, ne, so etablierte oder Heritage Brands wie wir treffen auf Community, auf Kultur. Also das reichert sich total an. Und auf der anderen Seite sind ja alle Opinion Leader da. Ne? Es ist ja alles, was Rang und Namen hat aus Wirtschaft, aus Politik, aus Sport, aus Entertainment. Also auch noch unsere Zielgruppe, weil die Marke Siemens ist eine Premium-Marke. Also das heißt, die Menschen möchten wir auch gerne erreichen als vielleicht potenzielle Kunden oder zumindest Fans der Marke. Deswegen schließt sich da für uns echt der Kreis.
Absolut nachvollziehbar. Und ich habe so in der Vorbereitung vom Podcast auch kurz überlegt, also als ich angefangen habe in der Werbung, hieß es ja weiße Ware. Und mittlerweile ist ja so, wie du sagst, es ist ja wirklich Lifestyle und Identitätsprodukt. Deswegen finde ich den Ansatz total spannend. Was habt ihr denn da genau gemacht eigentlich auf der OMR? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, voll gerne. Also wir haben ein ganz neues Format gelauncht, das heißt der Siemens Society Club. Genau, das war unser großes Geheimnis. Ja, und dieser Club, der soll halt ein Raum sein, in dem eben, wie du es eben auch schon gesagt hast, neue Dinge zusammenkommen. Also wir sind oft auf Veranstaltungen, wenn es unsere eigene sind, da sprechen wir über Technologie, über Performance, genau, Innovationen, aber bringen das nie in Kontext mit Lifestyle oder Community oder genau, Kulinarik. Und das wollten wir alles in diesem Club jetzt zusammenbringen. Und das haben wir eben gelauncht auf der OMR, weil die OMR steht ja eben auf Partnerschaften. Das ist so irre, als wir letztes Jahr zum ersten Mal da waren und gelernt haben, es gibt ja so tolle Foodmarken, auch 30 Acker zum Beispiel als Weinlieferanten. Es passt ja wunderbar zu unseren Weinkühlschränken etc. Das finden wir eh so toll, was der Philipp da geschaffen hat, eben als Partnernetzwerk. Und das wollten wir auch dann gleich für uns nutzen und haben auch noch eigene tolle Partner mitbekommen, um die Themen dann auch ja in Zusammenarbeit und auf Augenhöhe auch die Relevanz zu zeigen. Ne? Was bringt's also nur die Geräte? Ne? Sie müssen ja erlebt werden. Und da haben wir auf der einen Seite eigene Partner, wie unsere Sterneküche, der Alex Kumpner war zum Beispiel da. Wir haben aber auch neue Partner, zum Beispiel wie Drill, Performance-Getränk. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Performance Hydration. Zufällig eine Dose da, kleine Werbepause. Founder ist unter anderem der André Schürle. Genau. Genau, und da haben wir natürlich jetzt auch irgendwie das Thema Sport mit reinbekommen auf einmal. Und der hat auch wieder seine Community mitgebracht, ja. Und so haben wir ein super cooles Programm auf die Beine stellen können. Und genau, dieser Society Club hatte eben seinen Auftakt und alles stand jetzt bei der ersten Edition zum Thema Longevity. Ist ja jetzt auch ein Trendthema auf der anderen Seite, passt auch zu uns und es ist eben ja nicht nur gesunde Ernährung, sondern ein ganzer Lebensstil, der hoffentlich ja uns hilft, im hohen Alter noch fit zu sein. Und das haben wir eben erlebbar gemacht in unserer Küche, aber eben auch so mit Partnern wie Drill und weiteren, die gezeigt haben in Talks, in Masterclasses bei uns, was alles dazu gehört.
Super spannend. Ich habe ganz kurz eine Frage, weil ich finde, das ist immer das, was mich so sehr interessiert. Wie messt ihr den Erfolg von so einer großen, spannenden Aktivierung?
Also ganz klassisch ist es, genau, wie viele Besucher waren natürlich da, ne? Vor Ort, wen konnten wir erreichen, welche Leads konnten wir auch. Man musste sich zu gewissen Masterclasses auch anmelden. Auch da haben wir diesen Club-Charakter gespielt, dass es dann auch intim bleibt. Wir hatten zum Beispiel eine Teezeremonie, da können jetzt nicht 1000 Leute dabei sein. Genau, Reach ist aber nicht nur das eine, aber Share of Voice ist eben uns auch wichtig. Ne? Also alles, was mit dem Engagement-Thema, ne, wird agiert mit den Themen. Und da eben ist dieses ganze Partnernetzwerk, was wir drumherum haben, total wichtig. Es ging am Vortag schon mit einem Alster-Run los, auch in Kooperation mit unseren Partnern. Dann gab es Verlosungen etc. Also es ist halt nicht nur so, wir sind jetzt hier und öffnen die Türen und schauen mal, was passiert, sondern so viel Aktionen, die wir drumherum messen, die eben diese Share of Voice uns hoffentlich dann gute Zahlen bilden und dann aber auch so Brand Awareness Themen. Ne? Sind wir dann First Choice? Wie verändert sich vielleicht bei einer jüngeren Zielgruppe? Habe ich eben noch vergessen, was uns auch wichtig ist, weil Siemens ja eine starke Heritage Brand ist, dass wir eben auch junge Leute erreichen und wie ist so, ja. Wie sehen Sie unsere Marke und kommt sie sozusagen in das relevante Set, wenn es dann um Kaufentscheidungen geht?
Und könnt ihr das genau, also diesen Einstieg ins Relevant Set bei der jungen Generation, könnt ihr das genau diesem Event auf der OMR attribuieren? Und wenn ja, wie macht ihr das?
Ja, also genau dafür eben ist diese Kombination so spannend mit diesen ganzen jüngeren Challenger-Brands, mit denen wir uns hier zusammengetan haben, dann können wir halt schauen, irgendwie hatte das einen positiven Effekt, ne? Konnten wir auch neue Follower, haben die agiert damit, etc. Und bekommen ja auch deren Zahlen und deren Auswertungen, wie das besprochen wurde, ne? Genau.
Ja, okay, cool. Und den Share of Voice, guckt ihr euch den an? Alles, was rund um die OMR geteilt, kommuniziert wird und wie viel ihr davon ausmacht? Oder?
Ja, genau, das wird bei uns sowieso quartalsweise, gibt es immer so Berichte und dann schauen wir, ne, das kann man jetzt natürlich, ist punktuell, aber man kann dann schon sehen, ob eine OMR einen Unterschied gemacht hat zu einem anderen Quartal.
Cool, spannend.
Jetzt will ich.
Ja, vielleicht für alle, die auf der OMR waren. Wir haben jetzt, also, du hast es kurz, eine Frage habe ich noch, nämlich zu dem Club. Dieser Stand an sich, also, weil wir waren ja da. Also, ich finde, der sah erstmal sehr imposant aus und man guckt irgendwie hin, weil der war ja wirklich, es waren ja mehrere Bühnen oder mehrere Abteile, ja, wie man das nennen soll. Es gab ja, so eine fast schon brachiale, industrial, transparente, ich weiß nicht, so eine, in Wellenform, so eine Wand davor, wo Dick Siemens drauf stand und da war eine Küche dahinter und da war mal so, hey, da wird gekocht und dahinter wird dann auf einmal sitzen Leute und hören zu. Es war ja wirklich so ein Experience Space, oder, was ihr da gebaut habt?
Ja.
Und jetzt genau. Meine Frage ist, dieser Club, war dieser Club jetzt der Aufhänger oder kann man nicht jetzt auch noch Teil von diesem Club sein, wenn die OMR vorbei ist?
Genau, also wir haben auch auf LinkedIn erstmal eine Gruppe eröffnet, wo wir gesagt haben, kommt vorbei und schaut euch erstmal das Programm an. Und tatsächlich ist das jetzt als Formatidee geplant. Und wir werden zu unserer eigenen großen Veranstaltung, die wir auf der IFA in Berlin haben, werden wir dieses Format fortsetzen und werden es dann neben Longevity, was jetzt unser Themenschwerpunkt war, auch noch fortsetzen. Also genau, also wir haben jetzt schon gesehen, Longevity funktioniert, nehmen wir mit, aber wir wollen es noch jetzt erweitern. Und genau, du hast es richtig erkannt, wenn ihr dann da wart. Genau, rechts hatten wir eben diese Showküche, um es vielleicht für die aufzulösen, die jetzt nicht da war. Das war, genau, wir haben unser Hero-Produkt ist gerade so eine Dampfschublade. Ich weiß nicht, ob du die auch entdeckt hast. Deswegen war in der Mitte auch so viel Dampf. Das ist wirklich wie eine Besteckschublade, nur dass man da jetzt Lebensmittel drin dämpfen kann. Und wir haben schon vorher auf Social den Trends Team Your Skincare ausgerufen, nämlich wer eine schöne Haut haben will, kann das natürlich von außen sehr gut pflegen, aber eine gute Ernährung gehört dazu. Das heißt, unsere Köche haben das vorgeführt, in dieser Showküche. Und in der Mitte hatten wir wie so ein Spa, was auch wieder sehr überraschend war. Da haben wir dann so Themen wie die Teezeremonie und so gespielt. Und da hatten wir den Twist, dass in den Dampfschubladen eben kein Gemüse war, sondern Handtücher. Was super gut natürlich ankommt. Ihr wisst, ne, schwierig, wenn man stundenlang auf so einem Festival unterwegs, man schüttelt allen die Hände, fasst dies, das, jenes an. Das wurde auch super gut angenommen. Und dann haben schon welche gesagt, ja Mensch, das könnte man doch in Kosmetikstudios oder Fitnessstudios einbauen. Wir so, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Genau, und das ist dann einfach so witzig, wenn man so ein Ding auch so ein bisschen, ja, anders denkt irgendwie, dass dann auch auf einmal neue Ideen standen. Und so soll der Club irgendwie auch so ein bisschen eine Plattform für Austausch und Ideen werden, ja. Genau.
Cool. So, jetzt aber zu meiner Frage.
Und ja.
Ihr habt Pascal schon so schön im Intro angeteasert. Live, Social und Influencer sind fast in jedem Unternehmen eigentlich getrennte Welten. Ne? Also ja, hängt alles irgendwo zusammen, aber hat unterschiedliche Budgets, Teams, Agenturen. Warum denkst du das alles zusammen?
Also genau. Erstmal, es sind per se strukturell noch zwei Teams, aber unsere Themen gehen ja von B2B to B2C. Also in Livecom, müsst ihr euch vorstellen, haben wir viele Veranstaltungen, die sehr sales-orientiert sind. Ne? Das ist so das eine Ende und dann natürlich B2C, unsere ganzen Plattformen auf der anderen Seite. Und haben dann aber erkannt, dass wir viel mehr für Community und unsere Zielgruppen machen müssen. Und das ist die Schnittmenge, wo dann eben so Projekte wie die OMR entsteht. Und wie wir gesagt haben, ja, das kann ja jetzt nicht nur so ein One-Hit-Wonder sein, sondern wie ich es eben beschrieben habe, es muss eingebettet werden in die gesamte Kommunikation. Ja, wir müssen natürlich wissen, wen wollen wir vor Ort erreichen, wen erreichen wir digital, was müssen wir da, welche Themen. Und so, ne, entsteht da irgendwie dieser Punkt, wo alles zusammenkommt. Und aus meiner Perspektive ist ja irgendwie das Live-Erlebnis die Krönung, ne, in so einer ganzen Kampagne oder in so einem Format. Und ich finde es auch einfach erstaunlich. Real-Life-Marketing war ja das Ding. Das hatte letztes Jahr der Philipp hier auf der OMR ausgesprochen. Es war ja auch so. Und man sieht es eben an diesen ganzen Challenger-Brands wie die Halle Bieber mit Rode oder so. Die fangen gleich an, coole Installation, Community-Events für ihre Marke zu machen. Und man sieht eben, dass dieser Content auch am besten funktioniert, dann Social, ne? Weil es eben die echten Momente sind. Und wir wollen auch nicht, wie man es früher oft gemacht hat, gab es ja so Influencer-Events, ne, wo es sehr elitär war, wo man nur außen, von außen draufschauen konnte. Und jetzt haben wir es eben so gemacht, Creator, Gäste, alles war ja eine offene Plattform. Jeder kann dabei sein. Ja, es soll sehr basisdemokratisch sein und eben alles ineinander fließen. Und ich, meiner Meinung nach, kann man das nur, wenn man die beiden Touchpoints, so wie sie bei uns heißen, zusammendenkt. Genau.
Cool. Und was hast du bis jetzt strukturell verändert, damit das bei euch wirklich zusammenläuft?
Also genau, es gibt eben diese beiden Teams und dann gibt es so welche, die so an den Rändern, wie ich gesagt habe, B2B, B2C, ne, das ist so ein bisschen schon noch eigene Bubble, aber dann eben, es gibt eben diese Schnittmenge aus beiden. Das sind halt, ist ein spezielles Team. Und ich habe tatsächlich auch noch eine neue Stelle geschaffen, die genau in dieser Schnittstelle arbeitet, weil es muss ja gut orchestriert werden alles. Und da braucht es auch jemanden, der vermittelt. Das mache ich natürlich viel, aber auch eine Person, die dann schaut, dass das alles in der Schnittstelle gut funktioniert. Ja.
Und woher, also woher kommt die Idee und wer führt dann auch in diesen Teams? Weißt du, also pitcht jedes Team dann, hey, hier ist eine Idee und dann guckt ihr, wie ihr die über die einzelnen Disziplinen zum Leben erweckt? Oder gibt es ein Team, was im Lead ist?
Also in diesem Team, wo es so zusammenkommt, entstehen die Ideen so, wie jeder sie hat. Jeder kann die so reingeben. Genau, und das ist aber auch ein sehr eingespieltes, ein sehr schönes Team, auf was ich ganz stolz bin. Und da kann jeder so ein bisschen was. Also jeder hat so seine Superkraft. Der eine eher konzeptionell, der andere hat gesagt, oh, ich habe einen tollen Creator etc. gesehen. Da sehe ich irgendwas kommen. Ich sehe einen Trend kommen. Und so werfen wir immer alles zusammen. Und so ist der Siemens Society Club auch entstanden, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen irgendwie so eine Gesamtformat-Idee haben. Und so ist auch im Dialog eben dieses Longevity-Thema dann aufs Tablett gekommen. Und dann, ne, wer sind die Partner etc., dann kann man das irgendwie anreichern zu einem größeren Ganzen.
Cool. Du meintest eben, dass das Event so die Spitze des Eisbergs oder so ein Peak ist. Kannst du uns ein Gefühl geben, wie viel Prozent von deinem OMR-Investment wirklich ins Vor-Ort-Erlebnis geflossen ist und wie viel in die Sichtbarkeit drumherum?
Also es ist tatsächlich noch so, dass in diesem ganzen baulichen Sichtbaren immer noch 60% stehen und der Rest sozusagen 40% ausmachen. Ich würde gerne dahin kommen, dass es 50-50 ist, aber leider die Preissteigerungen sind so enorm. Also auch durch geopolitische Krisen, Inflation haben wir dieses Jahr wieder bis zu 10% Preiserhöhung auf Dienstleistungen, auf Transporte, auf Materialien. Das heißt, auch wenn wir uns irgendwie entscheiden, weniger zu machen, wird das aber wieder teurer. Deswegen hätte ich das gerne so im Gleichklang, klappt deswegen aber leider noch nicht. Und unsere Geräte müssen ja auch eingebaut werden. Ne? Und da ist eine gewisse Ästhetik, müssen unsere Marken auch, müssen wir denen gerecht werden. Also das kann man kann jetzt nicht nur einfach, wie soll ich sagen, so eine Grafik aufziehen, was ihr ja auch gesehen habt auf der OMR und die Geräte da vorstellen. Das würde dann auch dem Anspruch nicht gerecht werden.
Ja, macht Sinn. Und wie stellst du sicher, dass so ein Event wirklich Social First gedacht ist und nicht nur einfach so ein bisschen auf Social dokumentiert?
Also genau, es reicht jetzt nicht, irgendwie zu sagen, hier nachher so, ich sag's immer, die Postkarte, ich war hier. genau, sondern eben, ich habe es gerade schon erwähnt, mit dieser Idee, mit dem Steam Your Skincare, ne, es muss eine größere Idee sein. Entweder gibt's eine Dachkampagne, wo wir sagen, da kann es integriert werden oder zumindest eine Formatidee, die natürlich schon in der Vorfeldkommunikation anfängt und normalerweise auch einen Spannungsbogen aufbaut, ne, der uns natürlich noch mehr Sichtbarkeit bringt, weil jeder dann wissen will, wie löst sich das vor Ort auf oder wie setzen die noch einen drauf. Ne, also genau.
Okay, cool. Also im Endeffekt, also, weiß ich ja, wo ich immer Bauchschmerzen bekomme, ist, wenn der Output-Content von einem Event dann so Aftermovies sind, was im Endeffekt für die 20 Leute, die da waren, irgendwie interessant ist. So, und bei der Weihnachtsfeier ganz witzig, aber dann war es das auch. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann denkt ihr das ja so, dass ihr eine Form von, ich würde mal sagen, Erlebnissen schafft oder irgendetwas schafft, was so, das ist ein doofes englische Wort, aber talk-worthy ist, also shareable ist, ne, dass man es darüber hinaus trägt und das auch in der Vorbereitung Buzz generiert und Interesse generiert, richtig?
Ja, genau. Also was du jetzt so gesagt hast, genau darauf haben wir dieses Jahr auch verzichtet. Das ist auch eher, finde ich, immer so wie eine eigene Dokumentation oder eher fürs Intranet gedacht, dass irgendwie die halt nicht teilnehmen konnten, zumindest einen Überblick bringen. Das bringt Social aber nichts. Ne? Also was bringt jemand daheim etwas, wenn er jetzt so eine Zusammenfassung sieht, das ist natürlich total eine Innensicht. Ja, also deswegen versuchen wir eher Content drumherum zu schaffen, der entweder inspiriert, das Thema trägt, also genau, wie kann ich jetzt die Gerichte oder so umsetzen, wann gibt's das nächste Format, wo kann ich mich da anmelden, oh, das sind interessante Partner, da schaue ich bei denen da mal vorbei. Dann haben zum Beispiel auch die Creator um Drill herum haben Waschmaschinen verlost und etc., also ganz viel Aktionen, die die Geschichte am Laufen halten und Facetten aufzeigen.
Cool. So ein bisschen das Event als Content Engine, wo danach ganz viel Inhalte rauswurzeln, die ihr dann überall spielt, ne?
Ja.
Cool. Jetzt haben wir viel über Siemens gesprochen. Wir haben ja noch Bosch, Gaggenau, Neff mit am Start. Vier Marken, ein Konzern. Wie verhinderst du, dass die auf Social am Ende alle gleich klingen?
Ja, das ist ein großes Thema, aber das ist tatsächlich nicht nur ein Thema, was wir als Hausgeräte herstellen, sondern die ganze Branche. Also es ist ja sehr naheliegend, wenn man Hausgeräte hat, eine Küche hat, dass man kocht, Kochrezepte zeigt. Es ist sehr naheliegend, bei Waschmaschinen Wäsche zu waschen und da Tipps zu geben. Ja, also und am Ende des Tages ist es irgendwie relevant, aber dann ja auch inflationär. So, ne, das ist ein generelles Problem. Und wir fangen jetzt eher an, unsere Marken sind alle anders positioniert und strategisch zu gucken, welche Narrative interessieren denn unsere Zielgruppen dahinter. Ne? Also wenn wir jetzt Siemens eher in Richtung Performance und Sport eben definieren, dann sind es eben andere Themen als eine Marke wie Gaggenau, die eher Luxus, Architektur, Design vielleicht im Fokus hat und schnappen uns eher die Themen, um das in einen größeren Kontext zu setzen. Damit hebt sich's ab und ihr wisst auch, Corporate oder Corporate Look ist ja eigentlich auch nicht mehr so das Thema. Deswegen ist es total wichtig, da eigene Geschichten zu finden, die dann sich unterscheiden können, ne? Von unseren eigenen Marken, aber auch vom Wettbewerb.
Ja, spannend. Cool. Ist, glaube ich, wie du sagst, die Challenge aller Marken da draußen, ne? Nicht nur Haushaltsgeräte, sondern jede Brand hat genau die Struggles. Ich habe noch die ganz berühmten drei Abschlussfragen für dich. Und zwar, was würde mich jetzt interessieren, nicht wie nutzt der Backofen KI, sondern wie nutzt du KI aktuell in deinem Arbeitsalltag?
Also genau, was jetzt bei uns im Haus passiert, dass wir haben natürlich sehr viel Produktcontent, der erstmal die Geräte zeigt, ne, so Beauty-Shots und so. Ja, auch letztes Jahr oder so hat die KI sich noch sehr schwer getan, die Produkte richtig gut, ne, auch mit Logoplatzierung kennt ihr vielleicht von anderen Marken, zu zeigen. Das wird aber immer besser, ne, sonst musste man so viel nacharbeiten, wo ich gedacht habe, mein Gott, da hätten wir es gleich shooten können. Das wird jetzt immer mehr kommen und ich glaube, dass das auch in Ordnung ist. Ne? Wenn ich jetzt einen Beauty-Shot von einem Backofen mache, dann muss der nicht echt sein, sondern glaubhaft dargestellt werden. Und ich glaube, es ist eine sinnvolle Integration von KI. Jetzt versuchen wir uns auch so ein bisschen dem Thema kreativ zu nähern. Zum Beispiel auch wieder dieses Beispiel SteamIO Skincare wollten wir einfach vor der OMR gerne eine Lady haben, die so ihr Gesicht über dieser Dampfschublade, hey, wo der Dampf rauskommt und so einen schönen Glow hat. Hätten wir gar nicht geschafft, mehr zu shooten, haben gesagt, ha, machen wir jetzt mit KI, mal gucken. Es hat auch gut funktioniert, ja, weil es eine Idee ist und es wird ja auch sauber gekennzeichnet und das wird dann auch akzeptiert, ne? Wo ich mir auch vorher gedacht habe, kommt sowas gut an, aber da geht's ja um die Idee zu transportieren. Und genauso auch, dass wir dann die Dampfschubladen kommen frisch aus unserem Werk in Traunreuth. Also die kommen jetzt auf den Markt. Das heißt, wir konnten auch ganz wenig testen oder auch fotografieren. Und diese Idee zum Beispiel mit den gerollten Handtüchern haben wir dann auch mit KI gemacht. Also das kommt jetzt, glaube ich, immer mehr, dass wir uns da rantasten, da wo es halt Sinn macht und authentisch ist, da auch mehr mit zu arbeiten. Ja.
Hast du also so eine Gegenfrage, wo würdest du denn KI im Content oder in der Kreation nie einsetzen?
Ja, da, wo es so diese avatarhaften Gestalten gibt. Also wenn jemand zu dir spricht, möchte ich irgendwie, dass ein Mensch zu mir spricht. Stell dir mal vor, du kommst irgendwie in ein tolles Chalet irgendwie in den Bergen und hast deinen Skiurlaub und dann steht da so ein Roboter, so ein Humanoider oder so, ne? Du willst ja auch einen irgendwie so einen Almöhi haben, der irgendwie nett ist, so. Und so ist es im Social doch auch, ja? Du möchtest immer noch, auch wenn es digital ist, etwas Reales oder von Mensch zu Mensch sprechen. Das finde ich total unangenehm. Ja.
Ja, verstehe ich. Okay, nächste Frage. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann Creator sein, kann eine Kampagne sein, kann ein Asset sein?
Also was mich total inspiriert und ich habe sie auch persönlich getroffen, ist Herrlich Dining. Die Hanna dahinter, die war auch auf der Bühne. Die ist ja hier aus Berlin so eine mega krasse Food-Stylistin, trifft schon gar nicht mehr Food-Künstlerin. Und also da flasht mich einfach alles, was ich sehe. Also da kriege ich auch das Gefühl, das ist auch, was ihr meint, ne? Wie kann man Content mal anders darstellen? Ja, irgendwie Butter zur Kunst erhoben. Und da entsteht auch für mich das, was wir machen wollen, so das Gefühl, da wäre ich gern mal dabei, wenn sie eine Tafel diniert oder so ein Event. Ne? Das ist so kreativ und toll. Einmal ihr Content, aber auch, wenn sie dann gebucht ist für Events. So, also das inspiriert mich total und ist jedes Mal eine Freude zu sehen und gibt uns auch Inspiration für unsere Arbeit. Ja.
Ja, ich verfolge die schon, seitdem die, glaube ich, 1500 Follower hat.
ja.
Das heißt, I agree with you. Also
ja,
wirklich,
oder?
Genauso unterschreiben. Finde ich auch super. Also so ästhetisch und trotzdem so entertaining und trotzdem so neu, ne? Was ja.
Ja, ja.
Ich finde vieles, was so sehr aesthetically pleasing ist auf Instagram, oft sehr boring. Und das hat ihr Content halt gar nicht. Ne? Da ist immer irgendwie so ein Witz drin, wie du sagst, irgendwie dann ist auf einmal die Butter zur Kunst oder dann sind die Tomaten auf den, habe ich letztes Mal gerade das Bild gesehen, auf den High Heels hinten aufgespießt und so. Ne? Das hat immer so ein Augenzwinkern drin. Ja, voll. Okay, letzte Frage, Nina. Wer soll denn nach dir in dieses Podcast kommen? Jetzt bin ich mal gespannt.
Also da würde ich euch wirklich empfehlen, das Social Media Team jemanden da raus oder vielleicht auch den André Schürlift von der Marke Drill, weil die haben mich durch ihr Social Media Marketing so inspiriert vor Ort. Schnappt okay. Euch einen von denen. Genau. Ja, würde ich mich freuen. Und ich durfte auch in den Talk mit ihnen, habe da schon so viel gelernt und das wäre für eure HörerInnen hier bestimmt auch mega spannend.
Mega.
Das ist ein richtig guter Tipp.
Richtig gute Idee, ja, finde ich
super. Ja, spannend. Also stelle ich auch gerne Kontakt her.
Ja, okay,
unfassbar gerne.
Cool.
Ja.
super.
Nina, das hat richtig viel Spaß gemacht. Danke für die Insights. Ich bin richtig gespannt, wie euer Stand nächstes Jahr auf der OMR aussieht. Und vor allem, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ich bin richtig heiß auf so eine Dampfschublade jetzt, muss ich gestehen.
So soll's sein. Ja, vielen Dank. Ich habe mich total gefreut, ja, als ihr mich angefragt habt und irgendwie, ja, diese Spannung mit diesen sehr unterschiedlichen Touchpoints. Und tatsächlich war das oft jetzt auf der OMR auch Diskussion, weil es in vielen Unternehmen noch so weit ist. Wie machst du das und so? Ich glaube, das ist ein Thema, was hoffentlich hier auch viele interessant finden und Mehrwert haben. Mir hat es auch mega Spaß gemacht und viel Spaß in London noch.
Danke. Euch. Bis dann. Ciao, Nina.
Bis dann. Ciao.
Kommen wir zur Hunde-Werbepause. Heute stelle ich euch Butch vor. So ein richtig schöner, riesengroßer Bulli-Mix. Gestromtes Fell, ganz süß. Rassegemäß natürlich etwas stur und auch ein bisschen frech. Aber super lieb und offen bei Menschen, die er besser kennt. Dann zeigt er wirklich seine charmante Seite. Bei Männern ist er anfangs ein bisschen vorsichtig und auch ein bisschen ängstlich. Which, honestly, I can understand. Und Fremden gegenüber ist er auch erstmal skeptisch. Which, honestly, I can understand as well. Bei Frauen ist das allerdings anders, die findet er meistens schneller gut. Ein Zuhause wünscht er sich mit einem Garten und am besten sollten die Kinder schon im jugendlichen Alter sein, einfach aufgrund von seiner Größe und dass er manchmal ein bisschen ungestüm beim Kuscheln sein könnte. Ihr findet ihn wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat uns wie immer sehr gefreut, dass ihr am Start wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-App eurer Wahl da und teilt den Podcast mit euren Freunden und Freundinnen, mit euren Kollegen und Kolleginnen auf LinkedIn, auf Instagram, wo immer ihr am Start seid. Das würde uns gigantisch freuen, denn je mehr Leute hier zuhören, desto bessere Gäste bekommen wir und desto spannendere Insights. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Liebe Grüße aus London. Ciao.
Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.